tun, als ob ich darüber gar nichts wüsste. Das sind also komplexe Zahlen, die aus einer reellen und einer imaginären Komponente bestehen. Das heißt, wenn ich hier eine Zahl mit I wissen will, muss ich sagen, ja, und welche Größe hat sie auf der anderen Komponente? Dann also wie hier beispielsweise 1 und das ist 2, 1,5. I hat diesen Wert auf dieser Linie und diesen 1,5 auf dieser Linie und den Wert 2 auf der imaginären Linie. Und damit endlich wurde der Traum von Plato möglich. Nämlich, Sie können ja logische Begriffe auch in Zeichnungen darstellen. Sie werden aber sehen, ich meine, dass alle Zeichnungen, mit denen Sie beispielsweise der allgemeine Begriff umschließt, den Spezialbegriff, dass das geistige Bilder sind, bei denen Sie, wenn Sie es aufschreiben, müssen Sie auf das Papier schreiben, wo die Relation, die Sie darstellen, eben auf Papier, als zweidimensional dargestellt werden. Und das ist, was wir in dem platonischen Zahlbegriff völlig fehlte. Der war dargestellt in einer Art und Weise, wie sie Hegel übrigens dann noch übernommen hat und warum Hegel sich so gehässig, kann man ja wohl sagen, über Zahlen in der Philosophie ausgedrückt hat. Zahlen, ja, das ist nichts weiter als ich habe ein Häufchen von Sandkörnchen. Erst habe ich ein Sandkörnchen, dann ein zweites, dann ein drittes, dann ein viertes. Und ich kann da kann ich ins Ad Infinitum weitergehen. Und die Zahl der Sandkörner, die da zusammenkommen auf diese Weise, das ist eben die Größe der Zahl. Aber Hegel hatte natürlich mit Recht gesagt, mit einer Zahlenfolge, die sich lediglich auf einer Dimension fortpflanzt. Und Hegel sagt, was ist denn 7? Anders als dass ich diese Einheit 1 7-mal wiederholt habe. Damit habe ich doch nichts Neues gewonnen, außer der Langeweile, dass ich noch eine. Und aus diesem Grunde kann man eben heute sagen, es hat dem Renommee von Plato nichts geschadet, dass seine Vorstellung von der Übertragung von Begriffen in Zahlen versagen musste. Weil nämlich der Begriff der imaginären Zahl, der erlaubte, Zahlen eben nicht mehr darzustellen, lediglich als ein Gänsemarsch von Einheiten, sondern wo eben Zahlen darzustellen war, jetzt in Form von Figuren, wie ich sie auch in Handbüchern der Logik eben benutze, das konnte man ja mit dem antiken Zahlbegriff schlechterdings nicht machen. Und es ist vielleicht kein Zufall gewesen, sondern eine Art, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, dass man diese hypothetische Entdeckung Platos, wie man Begriffe in Zahlen verwandelt, hat ruhig verschwinden lassen, weil sie nämlich auf alle Fälle falsch gewesen wäre. Falsch sein musste, weil man sich ja unter Zahlen nichts vorstellen konnte, was mehr als eine Dimension hatte, wo es notwendig war, um etwas als Zahl zu definieren, musste man eben angeben können. Ja, wo? An welcher Stelle kommt es vor? Und wenn es auf keiner Stelle da vorkommt, ja, wieso soll es denn eine Zahl sein? Wie willst du Zahl auffassen? Infolgedessen kam dieses Problem mathematisch an die Oberfläche erst mit Gauss, der eben festgestellt hat, man kann Zahlen auch auf einer zweiten Achse anordnen und diese beiden Achsen zusammen geben jetzt eine ganz neue Art von Zahl. Wobei diese Sorte von Zahl, von der alten Sorte von Zahl, sehr gut beschrieben ist, denn Sie lesen mal das Kapitel bei Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, auf den letzte Woche wieder ein Professor der Technischen Universität Karlsruhe herumgehackt hat, wegen der Untergangsstimmung. Es handelt sich hier, und wo Hegel selber bereits, Spengler selber bereits darauf geantwortet hat. Es gibt immer noch Leute in einem Essay, das so 2 Jahre nach dem Untergang des Abendlandes erschienen ist, die den Untergang der Antike mit dem Untergang eines Ozeandampfers verwechseln. Denn Untergang in einer Kultur bedeutet einfach, dass die natürlich immer limitierten kulturellen A prioris, aus denen sich die eine Geschichte, einen Verlauf der Historie entwickelt hat, diese Motive sind, wie alle endlichen Motive, für sich erschöpft. Und man muss nach neuen Motiven suchen. Und eins dieser neuen Motive, von denen die Antike, und wir brüsten uns ja immer, dass wir von der Wissenschaft von der Antike, das heißt von Plato und von Aristoteles, gelernt haben, die kannten den Begriff der Mehrdimensionalität des Zählens nicht. Dass man nicht bloß mit Begriffen Konfiguration machen müssen, wo ein Begriff in dem anderen drin ist und nicht, sondern dass man das auch mit Zahlen machen kann. Aber wenn man es mit Zahlen macht, dann musste man natürlich ein solches Schema mit einer mindestens mit einer zweiten Zahlenachse, heute redet man auch von der dritten, vierten, fünften Zahlenachse, haben. Und dann konnte man natürlich das, was der Begriff sagt, und der Begriff gibt uns ja eine ausgedehnte Welt, dann, um diese Ausdehnung auszudrücken, konnte man nicht damit auskommen, dass man alle Zahlen sagte, naja, entweder ist die Zahl kleiner oder sie ist größer, sondern dann musste man zusätzliche Kategorien haben. Nun, diese Problematik ist Einstein sehr intensiv bewusst geworden, denn in der Naturwissenschaft der Zeit vor ihm war er bereits ein, weil eben die Mathematik, die man benutzte, dazu nicht ausreichte, ein patentales physikalisches Phänomen aufgetaucht, das man sich nicht erklären konnte. Das war nämlich die Tatsache, dass obwohl man die astronomische Mathematik damals weit genug fortgeschritten war, man konnte also beispielsweise die Merkurbahn bis auf die Hundertstel Sekunde feststellen, der Merkur muss an dem Punkt dort und dort sein. Es stimmte nicht. Die Berechnung, man wusste, die Berechnungen sind richtig. Angewandt auf den Himmel, aber stellt man fest, ja, es stimmt ja nicht. Die Sterne benehmen sich ungezogen irgendwie. Was ist hier los? Und Einstein machte eine Entdeckung, die von vornherein voraussetzte, dass, ach du lieber Himmel, es ist ja fürchterlich, die von vornherein voraussetzte, dass in den Berechnungen doch ein Fehler war, und nämlich einfach der Fehler, dass eine Situation, von der man bisher nicht gewusst hatte, wie man sie eigentlich interpretieren sollte, eine entscheidende Rolle spielte. Nämlich, wenn man irgendeinen Körper bewegte, in eine Richtung bewegte, dann behielt der nicht mehr seine Länge. Er wurde ein bisschen kürzer. Nun, nach den Regeln der Logik ist ein Körper, wenn dieser Körper, wie in diesem Falle, der berühmte Metallmeterstab aus Paris war, der liebe Himmel, dass sich ein aus Stahl konstituierender Körper kürzer wird, dadurch, dass ich ihn bewege, das konnte doch nicht stimmen. Und wenn ich mich in ein Auto setze und es ist auch ein kleines Auto bin, das wird doch nicht dadurch kürzer, dass ich jetzt fahre mit dem Wagen. Und zwar könnte ja dann schließlich, wenn ich sehr schnell fahre, so viel kürzer werden, dass es mich zusammenquetscht. Wir wissen ganz genau, ganz egal wie schnell wir fahren würden, das würde nicht passieren. Worauf Einstein sagte, ja, ihr rechnet falsch. Der Fehler liegt nicht in der Natur, die benimmt sich ganz richtig, sondern die benimmt sich darin, dass ihr falsch rechnet. Und zwar benutzt ihr, wenn ihr, ihr habt einen Naturvorgang hier und da habt ihr einen anderen und die addieren sich zusammen. In welchem Sinne addieren sie sich zusammen? Und die Antwort ist, Galilei hatte diese Frage schon aufgeworfen und hatte ein System der Transformationen aufgestellt, die sogenannten Galilei-Transformationen. Ich schreibe sie Ihnen mal auf. Sie werden sofort sehen, dass diese Transformation dem gesunden Menschenverstand entspricht. Während Einstein, welche aufstellte, wo jedermann sagen muss, ja, dem gesunden Menschenverstand entsprechen die nicht. Aber dazu muss ich auch Folgendes sagen, dass bei der Entwicklung der Physik heutzutage der Physiker keinen Anspruch mehr darauf macht, dass sich seine kleinen Elementarteilchen nach den Regeln des gesunden Menschenverstands benehmen. Also beispielsweise, ich kann nur durch eine Tür herausgehen und nicht zu gleicher Zeit, während ich zu dieser Tür herausgehe, zu einer anderen Tür, die dort ist, herausgehen. Absolut normal. Aber genau das ist, was Elementarpartikelchen unter ganz bestimmten physikalischen Umständen tun können. Die gehen durch zwei verschiedene Löcher in einer Bleiwand, ohne sich zu teilen, zu gleicher Zeit heraus. Und man sagt, das ist verrückt. Und es ist auch, und das möchte ich gerne, dass Sie sich das klar machen, verrückt in dem Sinne, als das nicht mehr den Bewusstseinsgesetzen entspricht, mit denen wir die Welt betrachten. Aber die Welt ist etwas, was über die Bewusstseinsgesetze, die wir gebrauchen, hinausgeht und mit Eigenschaften arbeitet, die für uns nicht verständlich mehr sind im Sinne einer Anschauung, nämlich der Art und Weise, wie unsere Sinne die Außenwelt wahrnehmen. Ich hatte in der letzten Stunde Ihnen, soviel ich mich erinnere, vorgelesen, eine Stelle von Planck, in der er sagt, die Entwicklung der Physik ist so weit gegangen, dass unser Naturbild ein ganz anderes ist als das, was die Natur sich selber gegenüber hat. Wenn ich also davon reden will, dass das Universum als Ganzes, na sagen wir mal so etwas wie eine, zwar nicht Bewusstsein, aber eine Methode hat, wie eine Sektion des Universums auf das Ganze reagiert. Und diese Gesetze sind andere. Und Einstein sagte nun, diese Gesetze müssen wir feststellen können. Also infolgedessen stimmen die Transformationsregeln, wie sich ein Vorgang aus einem System, das ein Beobachter beobachtet, übersetzen lässt in einen Vorgang, in ein anderes System, das ein anderer Beobachter feststellt. Also wir benutzen dazu ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erklärt habe, was ein Parameter ist. Nicht ein Meter, sondern ein Parameter. Dankeschön. Also wir haben erstmal, wollen wir sagen, wir haben einen Vorrat an Parametern. Ich werde gleich sagen, was ein Parameter ist. Also x, dann x1, dann y1, z1, t und t1. Und Power. Und jetzt die Transformationsformel. Also erstmal x, das ist, das sind Parameter, die der eine Beobachter benutzt und dann muss ich, will, und das mit dem Strich oder 1 sind, ich habe mich vergessen, das sind immer die Parameter der andere Beobachter, der dieselbe Vorgang beobachtet, aber von einem anderen Standpunkt im Universum aus. Und das ist einfach die Eigengeschwindigkeit, die ein Objekt oder ein System hat, v. Und ja, und t ist natürlich Tempus und jeder hat seine Uhr und beobachtet nach Zeitangaben seiner Uhr und Sie werden dann später sehen, dass das einer der wunden Punkte der galileischen Formel ist, dass Galilei sich nicht vorstellen kann, dass die Uhren an zwei verschiedenen Stellen im Universum verschieden gehen und dass die Tatsache, wenn ich sage, jetzt ist es 12, ein anderer Beobachter sagt, 12? Nee, es ist, ist noch lange nicht 12. Also, jetzt ist x ist gleich, das sind jetzt immer Vergleiche, was der eine Beobachter beobachtet und was der andere beobachtet. Na, gleich ist x1 plus v t, nämlich v ist die Geschwindigkeit und die Zeit, woraus man, also, man den Weg berechnet. Dann Y gleich Y Strich, dann Z gleich Z Strich und T ist gleich T Strich. Und umgekehrt, der andere benutzt ein Formelsystem, das genau die Umkehrung dieses Formelsystems ist. Das heißt, jetzt wird x' ist gleich x minus vt y' ist gleich y z Strich ist gleich z und t Strich ist gleich t Strich ist gleich t. Das letzte ist nun das Allerwichtigste. Das setzt nämlich voraus, dass ganz egal, ob ich von diesem Weltort oder von einem anderen Weltort, sagen, der Rothenbaumchaussee aus, die Zeit angebe. Die Zeit, die ich hier habe, ist genau dieselbe Zeit, die in demselben Momente in der Rothenbaumchaussee herrscht. Oder irgendein beliebiger anderer Ort. Das ist eine Voraussetzung, die sozusagen dem gesunden Menschenverstand entspricht, die aber und die voraussetzt die ganze Metaphysik der klassischen Zeit, nämlich in der wir sagen, eines Tages endet diese Welt. Sie hat nur eine endliche Länge. Und der liebe Gott kommt eines Tages und sagt, Schluss mit der Geschichte, jetzt kommt das jüngste Gericht. Und das sagt er natürlich für das ganze Universum im selben Moment. Wir setzen also als stillschweigend voraus, das jüngste Gericht ist ein Ereignis, das sich im ganzen Universum an jedem Punkt zur gleichen Zeit vollzieht. Wir können nicht sagen heute, ach, wir wissen, das Licht, der schnellste Informationsträger ist, braucht ja von einem Quasarsystem, das 10 Milliarden Lichtjahre entfernt ist und da ja nichts schneller sich fortpflanzen kann als Licher, 10 Milliarden Jahre, wir haben also noch Zeit, bis der liebe Gott hierher kommt. Wir wissen ganz genau, dass man mit dieser religiösen Vorstellung, jetzt ist die Welt zu Ende, sie ist für die ganze Welt zu Ende im selben Moment. Das heißt also, gut Deutsch, der Ort, von der ich aus eine Zeit wahrnehme, ist für das ganze Universum, die Zeitangabe ist für jeden Ort des Universums identisch. Und wenn es in dem entferntesten Quasar Schluss ist mit dieser Welt, weil das jüngste Gericht angekommen ist, dann ist es hier ebenfalls in diesem Momente angekommen. Und das, sagt Einstein jetzt, ist nicht der Fall. Infolgedessen stimmt dieses System der sogenannten Galilei-Transformation nicht. Es muss an seine Stelle ein anderes gesetzt werden. Nun war physikalisch eben festgestellt worden, dass sich Meterstäbe, wenn man sie in der Richtung ihrer eigenen Ausdehnung fortbewegt, sich verkürzen. In den anderen Richtungen verkürzen sie sich. Nicht nur in dieser, aber in dieser Richtung verkürzen sie sich. Und auf welchen physikalischen Ursachen beruht das? Und da konnte man natürlich zweierlei Annahmen machen. Nämlich die erste Annahme war, ach du lieber Himmel, es tut mir leid, dass Sie sind, aber ich will wenigstens den Gedankengang bis genau an die Stelle bringen, wo Einstein sagt, so muss es gemacht werden. Dann stimmt die Rechnung. Einstein sagte, es fehlt etwas in den Berechnungen, was relevant ist und was in die Maßbestimmungen eingehen muss. Und da sind wir jetzt von vornherein schon an einem Punkt angekommen, wo die Sache nicht mehr normal ist. Nämlich die Physik, mit der wir bis jetzt gearbeitet haben, ist, wie immer schon seit einigen Jahrzehnten vermutet war, unzureichend, weil sie bloß eine Physik des gefüllten Raums ist. Das heißt, des Raums, in dem irgendwas drin ist. Aber wir haben keine Physik des leeren Raums. Heutzutage gibt es das. Heute gibt es eine Physik des leeren Raums, wo Sie sich natürlich sofort fragen, wir müssen ja, du lieber Himmel, was ist denn da physisch in einem Raum, in dem überhaupt schlechterdings nichts drin ist? Nun, da ist etwas drin, nämlich da ist, das Schlagwort kennen Sie auch schon, da ist etwas drin, Antimaterie. Und da wir selber aus Materie bestehen und die Sorte von Außenwelt, die wir sehen, ebenfalls nur durch materielle Orte bestimmt werden kann, ist die Folge natürlich, in dieser Physik des gefüllten Raums kommen diese Phänomene gar nicht vor, um die es sich hier dreht, nämlich die Phänomene des leeren Raums. Dass der leere Raum ist bis zur Überfüllung gefüllt mit Antimaterie. Und Materie ist, und damit nehme ich etwas bereits voraus, was eigentlich erst durch die Einsteinschen Formel klar werden kann. Unsere Welt besteht sozusagen nur aus, wie man in Amerika oder in England sagt, ist aus displaced persons, aus Personen, die keine Heimat mehr haben. Denn nur dadurch, dass der sogenannte leere Raum völlig uniform gefüllt ist mit Antimaterie, und nun kommt plötzlich, und das ist, was der liebe Gott dann eben gemacht hat, da hat der liebe Gott diese Welt geschaffen. Und ach du lieber Himmel, nachdem diese Atome nun geschafft worden sind, wo kommen die unter? Antwort, für die gibt es keinen Platz mehr. Für die gibt es in einem, sagen, Welttheater, möchte ich sagen, nachdem sämtliche Sitzplätze, das ist Leerheit, gefüllt worden sind, nur noch Stehplätze hinten. Die können hinten nur noch stehen, und das, was sich auf diese Weise angesammelt hat in den Leuten, die zu der Vorstellung zu spät gekommen ist, daraus besteht unsere Materie, die zu allem, wo die Antimaterie sagt, nee, sagt die ja. Und Sie haben die Beschreibung einer Welt in einer solchen Welt in einem englischen Buche, das ich ebenfalls dringend zum Lesen empfehle, ich lese es jedes Jahr, dass ein englisches Exemplar ist in dem Haus, in dem ich in Jackson, in New Hampshire wohne, in Abendstunden wieder. Das Buch heißt Alice in Wonderland und Alice Through the Looking Glass. Und die zweite Through the Looking Glass, Looking Glass ist ein Spiegel, wo das kleine Mädchen sich sagt, ja, hier ist es so, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt durch den Spiegel durchgehen könnte und sehen könnte, was auf der anderen Seite ist. Einiges kann ich natürlich sehen, hier das Sofa, das da in der Ecke steht, das kann ich auch im Spiegel sehen und das. Aber beispielsweise hier hängt der Spiegel nur und was direkt unterhalb des Spiegels, das kann ich doch nicht sehen. Was ist denn da an der Stelle? Ist es da genauso, wie es hier ist? Oder ist, weil sich das hier gar nicht spiegeln kann, anders? Und was sie macht, ist nun Folgendes. Sie ist schläfrig und in einer Art Traumzustand, entschließt sie sich und steigt durch den Spiegel hindurch und ist nun plötzlich auf der anderen Seite und sieht sich da um und sagt, aha, das, was nicht gespiegelt ist, das ist ja ganz anders hier unten. Hier liegt ja lauter Unrat herum. Mein Zimmer drüben, der ist zwar ja schön aufgeräumt und das, was das Spiegelbild zeigt, ist auch diese Aufgeräumtheit, aber das zeigt sie doch gar nicht. Und dann versucht sie sich mit dem, was auf der anderen Seite ist, vertraut zu machen. Und jetzt hat sie natürlich ein Weltbild, das beide Seiten einschließt. Die Erinnerung dessen, was sie vorher gesehen hat und das, was sie jetzt sieht. Und da sieht sie beispielsweise, das sind zwei komische Figuren, die da auftreten, wo der Autor Carol schon mit dem Namen andeutet. Es ist ein bisschen amüsant, was er jetzt macht. Tweedledee und Tweedledum. Tweedledee und Tweedledum sehen sehen haargenau so aus, jeder so wie der andere, sie sind nicht zu unterscheiden. Aber sie sind zu unterscheiden dadurch, was sie sagen, nämlich. Also Alice fragt einen von den beiden, was ist denn das hier und das andere, und sie bekommt eine Antwort, worauf, sagen wir von Tweedledee, worauf Tweedledum sofort sagt, contrariwise. Im Gegengesetz. Nicht das ist richtig, sondern genau das Entgegengesetzte ist richtig. Und dann fragt sie den anderen und da sagt diesmal wieder zuerst was Tweedledum widersprach, jetzt Tweedledee. Jeder widerspricht dem, was der andere sagt, genau in dem Sinne, wie der eine entwirft ein Weltbild mit positiven Begriffen, und der andere entwirft ein Weltbild mit genau denselben Begriffen umgekehrt. Negiert now. Tweedledee, Tweedledum. Und hier ist etwas angedeutet, was beispielsweise durch die klassische Logik nicht angedeutet war, nämlich, dass es für jede ontologische Aussage, die mit einer Logik gemacht werden kann, in eine Symmetrielogik, die alles haargenau umgekehrt. Sofort sagt, nein, das stimmt nicht. Genau das Gegenteil stimmt. Und die Frage nun, wie man diese Situation, wenn nicht der Inbegriff aller positiven Aussagen alleine die Welt erschöpfen kann, sondern ich auch noch den Inbegriff aller negativen Aussagen dazu brauche und beide nur die Welt, die ganze Wirklichkeit umfassen. Wie sieht denn dann die Logik aus? Und die Antwort darauf gab es zwei Antworten damals in der Physik. Man kann sagen, also unsere Messmethoden stimmen nicht, wenn ich plötzlich auf so ein absurdes Ergebnis komme. Ich habe einen metallenen Meterstab und wenn ich den von hierher schaffe, ist er plötzlich nicht mehr identisch, insofern als er nicht mehr dieselbe Länge hat. Und dieses, das habe ich in der vorigen, das kann ich noch nicht wiederholen, diese hier in der vorigen Stunde auseinandergesetzt, dass der Unterschied der modernen Weltanschauung, die sich herausbildet, und der klassischen Weltanschauung, der ist, dass der Satz der Identität, dass eine Sache immer mit sich identisch ist, der wird in der neuen Weltanschauung und vor allen Dingen sogar eben in der neuen Physik hinfällig. Eine Sache ist nicht hundertprozentig mit sich selbst identisch. Es wäre schlimm, wenn das der Fall wäre, denn dann wäre für Sie, insofern als Sie hier als physische Körper da sind und so eine physische Identität haben, um Gottes Willen, dann könnten Sie sich ja überhaupt nicht entwickeln. Da könnte aus Ihnen ja gar nichts anderes werden, wo Sie später zu, naja, so bin ich als Kind gewesen. Und dann lächelt dann darüber, ja, das sind Vorstellungen. Und infolgedessen ist die Logik, die sich jetzt anfängt auszubilden in der Physik, eine Logik, die nicht mehr darauf beruht, dass die Welt, jetzt das Universum als Ganzes, mit sich so identisch ist, dass sie sich nicht ändern kann. Sie kann sich ändern, sie muss sich ändern und sie ändert sich. Und dieser Faktor der Änderung, der muss bereits in die physikalischen Formeln eingebaut sein. Und das ist, was Einstein geleistet hat, wobei er die Frage entschieden hat, oder unentschieden gelassen hat, es kommt darauf an, wie man das interpretiert, sind die verschiedenen Resultate, die zwei verschiedene Beobachter feststellen, Messdifferenzen oder sind sie Realdifferenzen? Das heißt, die Differenz, dass etwas, das durch ein physikalisches Ereignis hindurchgegangen ist, nicht mehr genau dieselbe Identität hat, die es vorher gehabt hat. Und darauf geben dann die Einsteinschen Transformationsformeln eine Antwort, die eben nicht mehr darauf beruhen, dass eine starre Identität herrscht, an der sich sozusagen in den ewigen Gesetzen der Welt nichts ändern kann. Es gibt keine solchen ewigen Gesetze, sondern die Natur entwickelt neue Regeln für Gesetzlichkeit in jeder, sagen wir ruhig, Bruchteil einer Sekunde, in der sie älter wird. Und damit will ich aufhören und in der nächsten Stunde will ich endlich dazu kommen, wie die Messvorgänge aussehen in der Relativitätstheorie. So, und dann danke ich Ihnen, dass Sie so lange es hier ausgehalten haben und nun überlasse ich Sie wieder den Revolutionären draußen, nachdem ich hier Reaktion gepredigt habe, eine Reaktion, die erstmal zurückgeht auf Einstein und was seit Einstein sich in der Naturwissenschaft getan hat und wie die Welt in einer nach-einsteinschen Zeit aussieht. Ich danke Ihnen schön. Bis nächste Woche.